Okay. Ja, lass uns zu Beginn nochmal beten und danken. Herr Jesus Christus, in dir ist alles, in dir ist alles, was wir brauchen. Herr Jesus Christus, von dir, durch dich sind wir dir, die wir sind. Wir haben alles von dir, Herr Jesus Christus, wir haben das Leben durch dich, weil wir dich kennen dürfen, Herr Jesus, weil du in diese Welt gekommen bist und hast dich selbst nicht verschont, sondern du bist nach Golgatha gegangen, du bist auf die Schädelstätte gegangen, wo dein Leben hingegeben worden ist, Herr Jesus, und das für unser Leben. Und du hast uns dort erkauft, Herr, du hast uns dort tatsächlich unsere Schuld, unsere Sünden ans Kreuz gebracht und, Herr Jesus Christus, durch den Glauben ist all deine Gerechtigkeit auf uns übergegangen und dafür wollen wir dir Danke sagen. Wir sagen Danke dafür, dass wir als Gerechte vor dir stehen dürfen, als Begnadigte da sein dürfen. Herr Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das immer wieder ja, uns vor Augen holen, wer wir wirklich sind, wer wir sein dürfen vor dir. Wie du uns selber siehst, Herr Jesus Christus, das sollst du uns klar machen. Auch jetzt in dieser Bibelstunde, Herr, ist es dein Wort und du sollst uns klar machen, wie du dein Wort verstanden haben werden möchtest. Willst, durch deinen Geist. Erbarme dich darüber, Herr Jesus Christus. Erbarme dich über das Reden, über das Hören. Schenke du Gnade, Herr, und lenke und leite du uns durch diese Stunde. Amen. Gut. Lesen wir zu Beginn nochmal. Oh, ich habe Verstärkung hier. Aus Offenbarung 2, unsere bekannten Verse, ab Vers 1. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. So. Soweit erstmal der Text. Wir hatten beim letzten Mal aufgehört in Vers 4, sind wir bis Vers 4 gekommen, hatten uns das nochmal angeschaut, die falschen Apostel, hatten die Warnungen schon überhaupt von den Bibelschreibern oder die neutestamentlichen Schreibern gelesen, dass Paulus falsche Apostel in 2. Korinther 11 genannt hatte, Johannes warnte vor falschen Propheten im 1. Johannesbrief in Kapitel 3 und Petrus warnte vor falschen Lehrern in seinem zweiten Brief im 2. Kapitel. So, und nachdem nun tatsächlich die meisten Apostel heimgegangen sind, gab es Männer, die dieses Erbe für sich beanspruchten. Und sie sind als Lügner erwiesen worden, und zwar von den Geschwistern aus der Gemeinde in Ephesus. Und sie haben sie erkannt. Und ja, haben es nicht ertragen. Wir hatten weiter gesehen im Vers 3, das war Vers 2, dass sie nun Schweres ertragen haben, standhaftes Ausharren. Und ihm wurde auch gesagt im Vers 3, dass sie gearbeitet und nicht müde geworden sind. Und zwischen diesen beiden Wortpaaren, also schweres Ertragen, standhaftes Ausharren, gearbeitet und nicht müde geworden, haben wir beim letzten Mal gesehen, dass dazwischen steht, um meines Namens willen. Ja, so. Hatten das so ein bisschen für uns rausgearbeitet und uns angeguckt. Und sie hatten auch um seines Namens willen gearbeitet. Sie haben um seines Namens willen wurde dieses Evangelium hinausgetragen, über die ganze Erde, über die ganze Welt und allen Heiden bekannt gemacht. Wir hatten da verschiedene Bibelstellen aus dem Römerbrief zugelesen und aus dem Kolosserbrief und hatten gesehen, wie tatsächlich das Evangelium bis ans Ende der Welt sozusagen oder die ganze damalige Welt, muss man ja sagen, erreicht hatte. So. Und dann sind wir zu Vers 4 gekommen und da setzen wir jetzt wieder an. Und zwar heißt es wie dieser prägnante Vers, den wir kennen, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und hier wechselt halt das Sprechen des Herrn Jesus vom Lob in den Tadel über, das hatten wir gesehen. Und wir hatten von dieser ersten Liebe auch gesprochen. Und der erste Gedanke war, sich zurückzuerinnern an die ersten Tage, an die erste Liebe, als wir es ganz neu erfahren haben. Und das ist natürlich ganz besonders immer für die Geschwister, die das auch wirklich so erfahren haben. Also ich habe das so erfahren. Ich weiß, Matthias hat das so erfahren. Ja, und Jan hat das so erfahren. Also die tatsächlich ein altes Leben haben, so nenne ich es mal, und ein neues Leben haben, die haben richtig, wie Gott mit Wucht in dieses Leben eingegriffen, in unser Leben eingegriffen hat. Das ist vielleicht bei unseren Geschwistern, die, ich sag mal, in einem christlichen Elternhaus groß werden, nicht immer der Fall. Ja, manche von Ecki weiß ich, dass er so reingewachsen ist in das Ganze und dann auch seine Überzeugung so erfahren hat. Aber das war kein Wumm, das war kein Knall, sondern es war ein Prozess. Das gebe ich doch so richtig wieder, ne? Richtig. Genau. Und wir hatten aus Jeremia 2, Vers 2, hatten wir den Vers gelesen, wo die Zuneigung der Jugendzeit beschrieben wird, und zwar der bräutlichen Liebe. Da heißt es in Jeremia 2, Vers 2, geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich, so spricht der Herr, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste in deinem Land ohne Aussaat. Und diese bräutliche Liebe war nun die Liebe der ersten Zeit. Und wie war es bei uns? Unsere erste Liebe. Uns ist ja tatsächlich die Liebe gegeben worden. Es ist ja nicht so, dass wir auf einmal das so entwickelt haben, uns besonders angestrengt haben, sondern wie heißt es in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen. Und das haben wir erfahren. Das haben wir bei unserer Bekehrung erfahren. So. Und dass diese Liebe, die ausgegossen worden ist in unsere Herzen, in 2. Korinther 5, Vers 14, dazu uns drängt und uns überzeugt, dass wir Dinge tun. Da heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, dass wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und sie drängt es uns zu diesen Werken, die denn folgen. Werke des Glaubens. Und sie gingen natürlich zu unseren Geschwistern hin, ja, weil diese Liebe, fangen an, Menschen zu lieben, die wir vorher nicht geliebt haben. Und dadurch sind wir auch zu erkennen untereinander. Im ersten Johannesbrief heißt es, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot. Oder, was sagt der Herr Jesus im Evangelium, Kapitel 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist ja keine selbstgemachte Liebe, das ist ja kein sich erzwingen, ein ich muss das jetzt, sondern denkt bitte am Anfang dran, die Liebe ist ausgegossen worden des Christus in unsere Herzen. Es ist nicht eure alte Liebe, ja, sondern eine Liebe, die eine göttliche Liebe, die durch den Geist Gottes in uns wohnt. Und dadurch natürlich auch eine Liebe zu den Unerlösten, zu den Menschen, die Christus nicht kennen. Ja, denn Gott hat ja seine Liebe tatsächlich zu den Unerlösten bewiesen. Ja, und zwar, als er für sie gestorben ist. Gott aber beweist, Römer 5, Vers 8, seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben war, als wir noch Sünder waren. Da beweist er seine Liebe. Wie viel mehr oder wie viel sollten wir denn auch, wenn es seine Liebe ist, dann sollte auch unsere Liebe denen gelten, die noch nicht errettet sind. Und zwar den Sündern. So. Diese neue Liebe brachte auch die ersten Werke, wie wir im Vers 5 sehen. Die ersten Werke, und jeder mag so dran denken, was waren so die ersten Werke, die man so getan hat, wenn man so mit älteren Geschwistern redet. Da kommen so ganz verrückte Sachen manchmal raus, also liebevoll verrückte Sachen. was man doch damals als erste Werke getan hat, wie man gebrannt hat, wie man sich aufgemacht hat und wie man ja seine ersten Schritte gegangen ist im Glauben. Und die Sache ist bloß, und darauf muss man, wenn man länger im Glauben ist, kann es dazu kommen, und darüber muss man sich im Klaren sein, dass diese Liebe abkühlen kann. Ja? Oder dass sie verlassen wird. Und dann bleibt nur noch eine äußere Form. Dann ist nur noch die Form da, aber nicht mehr der Antrieb tatsächlich. Ja? Dann ist die innerliche Liebe klein geworden und die äußerliche Form vielleicht sehr groß geworden. Und ich habe das ist eine persönliche Beobachtung. Menschen, die sehr doll auf äußerliche Form achten, haben, das ist kein Gesetz der Meder und Perser, aber bei dem bemerke ich immer wieder mal, dass sie wenig innere Liebe haben. Das ist keine Gleichung, ja? Das will ich nicht so verstanden haben, aber die Form oder das Streben danach, die richtige Form einzuhalten, ersetzt nicht die innere Liebe. Und das ist der Gemeinde in Ephesus halt bescheinigt worden auch. Epheser 1, Verse 15 und 16, auch beim letzten Mal schon mal gelesen. Darum lasse ich auch nicht, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Es wird ihnen attestiert. Ihr habt diese Liebe gehabt. Das sagt Paulus den Ephesern. Ja, das schreibt er ihnen, ja, in der Hälfte des ersten Jahrhunderts schreibt er ihnen das. Und weiter fordert er sie auf, in Kapitel 5 auch noch, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Nun, die erste Liebe zu verlassen, kann eben auch so sein, dass die größte oder die höchste Liebe verlassen wird. Also die erste Liebe ist nicht nur die erste Liebe zeitlich gesehen, die ich habe, sondern auch die höchste oder die größte Liebe. Und diese Liebe ist natürlich einer Person gewidmet, und zwar Christus selbst. Niemals einer Sache oder einer Form oder einer Religion. Ich hatte vorhin diese Stelle aus Jeremia 2 gelesen, 2 Vers 2, mit dieser bräutlichen Liebe. Ihr habt euch gehört, wo Gott ihn attestiert und sich erinnert damals. Ja, habt ihr diese Liebe gehabt in diese bräutliche Liebe in der Jugendzeit, diese Zuneigung? Aber gleichzeitig klärt er ihn auch in Vers 13 Jeremia 2, dass sie eine zweifache Sünde begangen haben. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen, so löchrige Zisternen zu graben, die kein Wasser halten. Sie sind nicht dabei geblieben, sondern sie haben sich einen Ersatz gesucht. So. Und wir müssen hier bei den Ephesern annehmen, dass es etwas geschehen ist in dieser Gemeinde, das dem Herrn gezeigt hat, dass in der Gemeinde in Ephesus er nicht mehr an der ersten Stelle ist. Dass er nicht mehr so geliebt wurde, wie er einst geliebt wurde in dieser Gemeinde. Vieles war äußerlich noch richtig, aber ihre erste Liebe schien verloren gegangen zu sein und der Herr gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Wir können das wunderschön sehen. Schlag mal mit mir auf an 1. Könige 3. Erste Könige 3, bitte. Habt ihr alle? Die einen sind schneller als die anderen. Und in 1. Könige 3 lese ich nur die ersten Verse oder die ersten Worte aus Vers 3. Salomo aber liebte den Herrn. Und dann so, dass er die Ordnung seines Vaters David wandelte und so weiter und so fort. Salomo aber liebte den Herrn. Später lesen wir aber was anderes von Salomo. Schlag mit mir Kapitel 11 auf. Kapitel 11 heißt es aber, der König Salomo liebte viele fremde Frauen. Die erste Liebe ist die höchste, die erstrangige, in ihrer Stärke und in ihrer Hingabe. Von Salomo wird am Anfang gesagt, ja, er liebte den Herrn. Am Ende wird von ihm gesagt, dass er viele Frauen liebt. Ja, die erste und die stärkste Liebe in ihrer Hingabe. In Kolosser 1, Vers 18 heißt es daher, der Gedanke ist die erstrangige, höchste und die stärkste Liebe. Ihr kennt diesen Vers, Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Und jetzt kommt es, damit er in allem der Zweite sei. Nee, damit er in allem der Erste sei. Und das heißt auch, damit er in eurem Herzen und in unserem Herzen der Erste sei. Die erste Liebe, die soll er sein. Und einen anderen Platz wird er niemals einnehmen wollen. Während Vers 5 oder Vers 4 die Ursache für den Tadel ist, ja, die erste Liebe verlassen zu haben, zeigt uns Vers 5 den daraus resultierenden Zustand. Da heißt es, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Der Herr sagt hier ganz deutlich, du bist gefallen. Der Ausdruck ist, er benutzt das Perfekt und legt damit die Betonung jedoch nicht auf das Fallen selber, sondern auf den Zustand nach dem Fallen. Ja? Also auf das Ergebnis des Falls. Du bist gefallen. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, wird hier gesagt. Und das wird schon sehr früh in der Gemeinde beschrieben. Und zwar durch Paulus. Auch er spricht von einem Fall. Wir schlagen dazu auf, 2. Korinther 11. Verse 1 bis 3. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr tragt mich ja schon, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben oder abgewandt oder unabgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Sie weggewandt. In Galater 1 macht Paulus ja auch den Galatern diesen Vorwurf. Wer hat euch da betört? Wer hat euch verzaubert? Da heißt es in Galater 1, ab Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nun sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Bedenke, wovon du gefallen bist. Ja, was Paulus bezüglich der Korinther befürchtete, war einige Jahre später in Ephesus tatsächlich eingetreten. Denn dem Herrn verlobte Braut hatte ihre Treue gebrochen. Ja? Gedenke, erinnere dich, Rufe dir ins Gedächtnis hinein, ja, heißt das Wort. Jemand im Gedächtnis behalten. Und vielleicht ist hier mal die Frage natürlich, die ist ganz unweigerlich, an dich und an mich, an uns als Gemeinde. Wovon bin ich, wovon bist du, wovon sind wir abgekommen? Und wenn es so ist, sind wir bereit, bist du bereit, Buße zu tun? Ich hatte gesagt, wer im Glauben älter geworden ist, steht in der Gefahr, die erste Liebe zu verlassen. Ja? Wir neigen dazu, Dienst nach Vorschrift zu machen und eher den äußerlichen Rahmen im Auge zu haben, als die innerliche Kraft, also den Christus in uns. Ja? Wir beten, wir evangelisieren, wir tun auch gute Werke, wahrscheinlich gar keine Frage. Aber unser Herz ist da vielleicht weit entfernt von dem Herrn selber. Und uns gilt die Aufforderung aus Sprüche 23, Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und lass deine Augen gefallen haben an meinen Wegen. Sprüche 23, Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das ist es, was Gott möchte, dein Herz. Tue Buße und tue die ersten Werke, heißt es in unserem Vers. Ja? Der Ausdruck tue Buße steht hier im Aorist und zeigt damit eine punktuelle Handlung an, in der Vergangenheit. Und zwar meint es den kritischen Punkt, als sie den Herrn verlassen haben. Ja? Der Ruf zur Buße gilt immer zuerst den Heiligen. Dann erst immer den Suchenden. Gedenke nun, wovon du gefallen bist. Buße ist immer eine Umkehr zum Herrn. Und dann erst eine Abkehr von seiner sündigen Gewohnheit. Bitte merkt euch das. Immer eine Zuwendung zuerst zu Gott. Dann eine Abkehr von den Gewohnheiten, die euch fesseln, die euch festhalten. Ja? Schlag dazu, bitte. Ja. Ich habe. Klar. Richtig. Ich habe eine Stelle aus Malachi dazu. Malachi 3 wird uns das auch recht deutlich. Malachi 3 oder Malachi, das letzte Buch, alttestamentliche Buch, solltet ihr gleich finden, direkt vor Matthäus. Da heißt es in Malachi 3, Vers 7, kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren. Und Schlachter, ja, so ähnlich. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Ja? Erst ein Hinwenden zu Gott, dann ein Abwenden von den Gewohnheiten, von den Dingen, die dich noch fesseln, die uns noch fesseln. Ja. Bedenke, wovon du gefallen bist. Sie sollten also zurückverfolgen, was war das Ausschlaggebende? Wo haben wir den Weg verlassen? Sind wir tatsächlich in die falsche Richtung gegangen. Und dadurch sollten sie Metanoia erfahren, Buße, die eine Sinnesänderung, ein Umdenken. In geistlichen Dingen heißt es tatsächlich, dass wir, Metanoia, die Sicht Gottes für uns einnehmen. Wenn ich sündige, habe ich nicht die Sicht Gottes, sondern ich habe meine eigene Sicht zu den Dingen. Und deswegen sind die Dinge für mich in Ordnung. Ja? Mein Gewissen ist zwar da, es plagt mich, aber der Wunsch ist größer, diese Dinge zu tun. Und meine Sicht ist im Vordergrund. Metanoia sagt, nimm Gottes Sicht an. Ja? Ändere dein Denken, ändere deine Sichtweise, ja? Und mache Gottes Sichtweise zu deiner Sichtweise. Und die Entscheidungen, die getroffen werden mussten hier in Ephesus, mussten rückgängig gemacht werden. Und der Blick eine neue Ausrichtung bekommen auf den Herrn Jesus selber. Ihre Werke müssen wieder die werden, die sie aus tiefer, inniger Liebe zu ihrem Herrn getan hatten. Denke, wovon du gefallen bist und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch, steht hier. Ich komme rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Dieses sonst komme ich rasch, also ich komme, meint jetzt nicht die Wiederkunft Christi auf Erden. Bitte krieg das nicht durcheinander. Ja, dass der Herr vor der Entrückung irgendwie schon kommt, um irgendwie einen Leuchter wegzustoßen. Ja. Sondern es geht hier um ein richterliches Handeln Gottes an seiner Gemeinde. Und auch da gibt es ein Gesetz, dass das Gericht erst am Hause Gottes beginnt. Schlagen wir dazu auf nochmal die bekannte Stelle aus 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Erster Petrus, Kapitel 4, Vers 17. Jan, magst du mal lesen?
Ja. Die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben?
Genau. Vers 17. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den wir uns alle merken sollten. Christus kommt, wie wir hier lesen, kommt rasch. Schnell. Er kommt tachis, ja? Das griechische Wort von tacho. Er kommt schnell. Das können wir gut merken. Und die Androhung ist tatsächlich, dass er den Leuchter von seiner Stelle wegstoßen wird. Wenn Ephesus nicht Buße tut. Und dieser Gedanke des Leuchters, wir hatten ja schon gesehen, also diese sieben Leuchter, dieser Gedanke des Leuchters wegnehmen, ist ein alttestamentlicher Gedanke, den wir aus dem Tempeldienst kannten. Wenn ein Leuchter unrein wurde, ja, also verunreinigt wurde, der Leuchter selber wird nicht unrein, sondern der wird verunreinigt und dann ist er damit unrein, ja, dann muss der herausgenommen werden aus dem Tempel und von seinem Platz weggenommen werden. Und er war nicht mehr an dem Platz, wo er hingehörte. Er wurde entfernt und es wurde ein Ersatzleuchter hingestellt und ausgewechselt. Man hat sich bei der Frage oder bei der Aussage, werde dein Leuchter von seiner Stelle weggestoßen, wenn du nicht Buße tust, folgende Frage gestellt. Ob es sich lediglich um das Zeugnis der Gemeinde handelt, den Leuchter wegzustoßen oder wegzunehmen, auf das Zeugnis der Gemeinde, dass es denn erlischt, oder ob mich die ganze Gemeinde weggenommen wird. Wie ist das gemeint? Wie ist das zu verstehen? Und wir müssen sehen oder konsternieren, dass hier das Symbol des Leuchters für die örtliche Versammlung steht. Als solche. Und Christus droht hier nicht mit dem Erlöschen des Lichtes dieses Leuchters, sondern mit dem Verschwinden des ganzen Leuchters. Die ganze Gemeinde, ganze Gemeinschaft wird aufgelöst und zerstreut werden. Und wenn wir... Erinnert euch vor zweieinhalb Monaten, als wir mit Ephesus angefangen hatten, als wir diese Ruinen gesehen haben, ja, da ist es schon erstaunlich, dass einst diese stolze Stadt Ephesus, die sie war und wie sie dort stand als stolze Stadt, dieses Ernste, wenn du nicht Buße tust, ja, vom Herrn gesagt bekommen hatte, dass es sich vielleicht auch Auswirkungen gehabt haben mag auf die gesamte, nicht nur auf die gesamte Gemeinde, die weggenommen wurde, sondern auch dadurch auf die gesamte Stadt. Ich sage nicht, dass es so ist, aber der Gedanke zu denken, der ist natürlich möglich. Ne? Ja. Heavy oder was hast du?
Happy.
Die Christen. Ach so, die Ephesus war happy. Ja, selbstverständlich. Ne? So. Ich meine, der Welt ist es nicht bekannt, was es für sie bedeutet, dass die Christen noch da sind. Dadurch erfahren sie, die Welt, ja auch Segen. Durch die Christen, die da sind. Weil sie in Städten und Ortschaften wohnen, ja, wo der Herr auch segnet. Und unter anderem an den Geschwistern. Wir werden ja sehen, wenn die Gemeinde nicht mehr da sein wird, was dann passiert. So. Ich erinnere mich so gerne ans alte Israel, wie Israel gesegnet wurde. Und wie der Fremdling, der dann in der Mitte Israels wohnte, auch diesen Segen empfing, den auch Israel empfing. Was schaffen wir denn noch? Okay. Vers 6. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Bevor der Herr Jesus seinen Appell an die Gemeinde richtet, lobt er noch diese eine Sache hier. Wir könnten denken, dass dieses Lob irgendwie zweitrangig ist, weil sein erstes Lob so eine positive oder positiven Eigenschaften betrafe, nämlich ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren, ja. Und es ist noch Liebe zu seiner Person da, aber sie zeigt sich auf negative Weise. Sie zeigt sich nämlich auf negative Weise und zwar im Hass auf das, was der Herr auch hasst. Versteht ihr, was ich meine? Wenn meine Liebe zum Herrn sich dadurch zeigt, dass ich die Dinge hasse, die auch er hasst, und das meine Kennung ist, dann fehlt etwas. Dann ist das zu wenig. Ja? Wenn ich dadurch gekennzeichnet werde, wer würde? Sondern meine Freude sollte noch auch an den Dingen sein, über die sich der Herr freut. Und nicht nur über, nicht nur das hassen, was der Herr selber hasst. Ja? Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Miseo meint vollständig verabscheuen und hassen, ja. Sie hassen nicht irgendwelche Menschen, sondern die Werke, welche diese Menschen tun, und zwar diese Nikolaiten. Und die Frage ist natürlich, wer sind diese Nikolaiten? Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr euch das auch schon öfters gefragt beim Lesen. Wer sind nun diese Nikolaiten? Was bedeutet das? Ich möchte euch zwei Sichtweisen geben und dann auch sagen, warum wir die eine vorziehen werden vor der anderen. Die erste ist die sogenannte historische Sichtweise. Nikolaiten seien eine Sekte aus dem 2. Jahrhundert. Ja? Und zwar eine gnostische Gruppe, und wo Nikolaus tatsächlich deren Führer war. Wir wissen, dass es tatsächlich im ersten Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, sehr viel gnostische Einflüsse schon gab. Da begann das Ganze. Das hat sich nachher noch mehr ausgewirkt im zweiten, dritten und bis in ins vierte Jahrhundert, wo denn die Konzilien stattfanden. Und wir haben einen, man macht eine Parallele zur Apostelgeschichte 6 dazu. Apostelgeschichte 6, Vers 5, da haben wir nämlich einen Diakon. Und dieser Diakon in Apostelgeschichte 6, ein Proselyt, ja, also kein echter Jude, heißt Nikolaus. Und es wurde gesagt, dass sie nun der Lehre der Gesetzlosigkeit folgten, in Ausschweifung lebten. Man zählte auch andere Leute dazu. Und man versuchte eine Verbindung herzukriegen zwischen diesem Nikolaus und dieser Bewegung der Nikolaiden, ja, dieser gnostischen Gruppe. Man hat auch gesagt, dass die Nikolaiden mit der Lehre Biljams verbunden sein sollen, die wir noch kennenlernen. Und zwar im übernächsten Sendschreiben, weil Nikolaus Volksbezwinger heißt und Biljam Volksverschlinger. Aber dadurch, dass sie unterschieden werden in Verse 15, 14 und 15 und sich hier zwei Gruppen tatsächlich darstellen, ist das nicht nachzuvollziehen. Und es gibt absolut schwache Beweise dafür, ja?
Und zwar, wenn du hast ja gesagt, dass die Werke der Nikolaiten im zweiten Jahrhundert auftraten.
Nein. Das wollte ich nicht sagen. Ich sagte, dass die Gnosis im ersten Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts begann und dass schon die Apostel darüber schrieben. Also wir denken an 1. Timotheus 6, wo Paulus Timotheus schrieb. Wir denken an den ersten Johannesbrief, auch das Johannesevangelium, ja, wo er schon gegen die Gnosis schrieb. Und dass die Nikolaiten eine gnostische Richtung gewesen sein sollten. Ja, dieser Gedanke geht, und der Gedanke kommt aus Apostelgeschichte 6, Vers 5, wo man einen Nikolaus hat, der sagt, der ein Proselyt war, ein Diakon, der aber vom Glauben abgefallen ist und dann tatsächlich diese Gruppe der Nikolaiten angeführt haben soll. Die Sache ist bloß, dass es dafür tatsächlich keine Beweise gibt, keine historischen Beweise für diese Aussage tatsächlich. Diese Aussage finden wir bei Arrhenius, aber aus dem zweiten Jahrhundert. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass es das tatsächlich gegeben hat und dass es sich so herleiten lässt. Der andere Gedanke, und der Gedanke ist der Gedanke, den wir mitnehmen wollen, kommt über das Verständnis des Namens, und zwar des Namens Nikolaus. Wir haben zuerst Nike, was Sieg bedeutet. Und Laos, der hier regelmäßig hinkommt, weiß, dass das Volk bedeutet. Haben wir schon öfters gehört von Matthias, von Jan. Das hat schon öfters mal. Und wenn wir diese beiden Worte zusammennehmen, heißt das Besieger. Oder Sieger in Klammern, des Volkes. Und demnach wären die Nikolaiten die sogenannten Vorläufer des Klerus. Und zwar einer Kaste tatsächlich, dass es eine Trennung gab zwischen den Laien, oder dass die Gemeinde aufgeteilt wurde in Laien und in jetzt fehlt mir das Wort. Laien und was? Nein, Geistliche, genau. Entschuldigt. Ja, Laien und Geistliche. Manchmal fehlen die Worte. Ich möchte Klerus, Ich möchte euch etwas vorlesen, und zwar aus dem ersten Jahrhundert, einen Brief, den ein Mann geschrieben hat, der in Rom gewohnt hat, ein Ältester, ein Aufseher in Rom, und zwar war das Clemens, der Bischof von Rom, im ersten Jahrhundert, einer der einflussreichsten Aufseher seiner Zeit. Und er hatte den sogenannten Clemensbrief geschrieben, den ersten Clemensbrief bekannt, viele Kapitel, 65 Kapitel. Und er schrieb darin die Situation der römischen Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts, die auch durch die Verfolgung gegangen ist. Und da ist was ganz Interessantes und das möchte ich euch mal vorlesen. Da heißt es: Die Spaltung flieht als den Anfang der Übel, schreibt Clemens. Die Spaltung flieht als Anfang der Übel. Folget alle dem Bischof, wie Jesus Christus dem Vater, und dem Presbyterum, wie den Aposteln. Die Diakone aber ehret, wie Gottes Gebot. Niemand verrichte kirchliche Handlung ohne den Bischof. Diejenige Abendmahlsfeier gelte als die Rechte, welche unter der Leitung des Bischofs steht. Der Bischof ist der Aufseher, der Presbyter ist der Älteste. Wir sehen da schon eine Trennung, ja? Aber wird euch da etwas bewusst? Merkt ihr da etwas, was da passiert? Es gibt hier zum ersten Mal in der christlichen Literatur eine Aufteilung zwischen den Laien, ja, und den Geistlichen. Es gibt eine Aufteilung dazwischen. Das erste Mal wird hier der Ausdruck Laikos benutzt, und zwar für das Volk Gottes, was es so eigentlich sonst gar nicht vorher gab. Und Clemens sagt, dass es wichtig ist, dass der Bischof dabei ist. Und wenn ihr das hört, wenn ihr das lest, ich kann es ja nochmal vorlesen, vielleicht habt ihr das alle gar nicht verstanden, weil ihr mich alle so normal so anguckt. Ich lese es nochmal vor. Die Spaltung flieht als den Anfang der Übel. Okay, klar. Alle einen Daumen nach oben heute. Ein WhatsApp-Daumen. Ja? Folget alle dem Bischof, wie Jesus Christus dem Vater. Bitte folgt nicht dem Bischof. Und dem Presbyterum wie den Aposteln, die Diakone aber ehret wie Gottes Gebot. Niemand verrichte kirchliche Handlung ohne den Bischof. Diejenige Abendmahlsfeier gelte als die Rechte, welche unter der Leitung des Bischofs steht. Das heißt, im übersetzten Sinn, das Abendmahl in dieser Gemeinde ist nur recht, wenn die Ältesten da sind. Bitte feiert das Abendmahl, wenn ich nicht da bin. Oder wenn Ecki nicht da ist. Oder wir alle drei nicht da sind. Bitte tut es. Ja? Denn niemals darf es davon abhängen, ob jetzt die Ältesten oder Aufseher, wie sie auch genannt werden, dabei sind. Aber wir sehen hier, dass es eine Aufspaltung gab. Wir hatten ja auch, ich hatte das schon vorher mal gesagt, diese Aufspaltung zwischen Aufseher und Älteste, zwischen dem Episkopos und dem Presbyter. Dass zuerst Älteste und dass man darüber die Bischöfe gesetzt haben, denen man mehr Verantwortung übergab. Das hatte einen Grund. Das haben die nicht aus Spaß gesagt oder so. Wir dürfen auch wissen, dass das Volk viele Leute nicht lesen konnten. In Israel war das anders natürlich, aber in Europa gesehen konnten nicht alle wirklich so gut lesen. Israel war das Volk des Buches, gar keine Frage. Und da war es natürlich auch Leute, die gebildet waren, die viel lesen konnten. Und nun kam diese Anfeindung, die es wirklich gab, der Gnosis, der falschen Lehre. Und da hat man gesagt, naja, wir haben da ja einen, der kennt sich richtig gut aus. Das ist unser Aufseher, das ist unser Episkopos, das ist unser Presbyter. Ja, so.
Aber du hast auch gesagt, dass er hat sich quasi an die Stelle Christus gestellt. Oder er hat gesagt, folge ihm ja.
nicht mehr folgt. Eigentlich Jesus.
Ja, richtig, genau.
Schaut auf mich und nicht auf Gott.
Schaut auf, es gibt tatsächlich, aus dem Hebräerbrief wissen wir, dass wir auf unsere Führer gucken sollen und den Ausgang ihres Glaubens, gar keine Frage, als Empfehlung, schaut darauf. Und es ist doch gut so, wenn man sich Vorbilder nimmt, wenn man auf Leute schaut, gar keine Frage. Aber bitte, die Ältesten sind nicht die Experten des Glaubens, ja? Und sie sind nicht für deinen Glauben verantwortlich, für deinen persönlichen Glauben. Sie sind verantwortlich für die Lehre sicherlich, wenn sie lehren, wenn man hier vorne steht, dann ist das eine Verantwortung. Ja? Und sie werden ein umso härteres Urteil dafür bekommen. Das wissen wir. Aber für deinen Glauben, für deinen persönlichen Glauben, bist du verantwortlich. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Laien und Profis. Also, und so kam es anscheinend auf in den tatsächlich, dass die Anfänge, dass es eine Autorität gab über die Gläubigen, eine Autorität sich anmaßten über die Gläubigen tatsächlich und vielleicht oder womöglich gar nicht aus Böswilligkeit, sondern tatsächlich aus der Not heraus, aus dem Empfinden heraus, wir müssen vor den Irrlehren warnen, wir müssen uns vor die Schafe stellen. Und das ist erstmal gut, gar keine Frage. Das ist die Aufgabe eines Hirten. Aber Hirten, ja, müssen immer zum Erzhirten führen. Sie sind Mittel zum Zweck. Paulus warnt in seiner Abschiedsrede, wir wissen das aus Apostelgeschichte 20, vor Leuten, die tatsächlich die Jünger abziehen würden. Und diese Dinge traten denn in Ephesus ein. Hier waren es Männer, die versuchten, einen Kreis, ja, persönlichen Einfluss aufzubauen und tatsächlich eine klerikale Richtung auszurichten. Was wir in den Nikolaiten sehen können, ist die Entstehung des Klerikalismus. Ich habe dazu ein Zitat von einem Kommentator von W. Lincoln, der schreibt dazu: Auf der göttlichen Seite wird Christus der ihm allein zustehende Platz in der Gemeinde verweigert. Und gleichzeitig wird die Gegenwart des Heiligen Geistes ignoriert. Das ist die eine Seite. Auf der menschlichen Seite lehnt man sich auf einen besonders begabten Mann. Schließlich auf eine regierende Kaste, die den Gottesdienst dirigiert. Und das erklärt den besonderen Hass des Herrn, da er praktisch beiseite gesetzt wird. Er ist der, der die 7 Sterne in der Hand hält und die 7 Leuchter prüft. Und er ist es, der die absolute Autorität in seiner Gemeinde hat. Und nicht selbsternannte oder gewählte Leute, die Anerkannten in der Gemeinde. Man kann sehen, wie zuerst die Werke der Nikolaiten auf die Laien wirkt. Und wir werden im Vers 15, werden aus den Werken der Nikolaiten die Lehre der Nikolaiten. Wenn wir uns zur Gemeinde in Pergamus wenden. Aber da sind wir noch nicht. So, bis hierhin. Vielleicht für heute. Den letzten Vers machen wir dann und Smyrna beim nächsten Mal.